Ja, von der sinnlosen Suche nach dem Schuldigen. Mal ein kleiner Test am Anfang. Wer von euch hat die Gabe oder den Blick, Fehler bei anderen Menschen ganz schnell zu sehen? Also nicht so viele. Ich dachte, es wären mehr. Okay. Wer von euch ist dankbar, wenn irgendein Projekt schief geht, also im Leben oder in der Arbeit, und du bist nicht der Schuldige? Okay. Wer von euch glaubt oder ist überzeugt davon, dass Recht haben müssen gegenüber dem Partner eine Ehe so richtig aufblühen lässt? Okay, also ganz wenige. Alles klar. Kulturforscher haben herausgefunden, dass wir in der westlichen Welt erheblich in einer sogenannten Schuld-Unschuld-Kultur beheimatet sind. Es gibt verschiedene Kulturen, es gibt sozusagen drei Kulturen. Es gibt auch die Scham-Ehre-Kultur und die Angst-Macht-Kultur. Und je nachdem, welchen Kontinenten man lebt, ist das ein oder andere mehr vorherrschend. Und letztlich mischt sich das natürlich auch. Aber es ist auch für uns wichtig, wenn wir das Evangelium verkünden. Wir in unserer westlichen Welt haben weitgehend dieses Schuld-Unschuld-Prinzip. Aber das Evangelium ist dreidimensional, wird sehr schön im Epheserbrief deutlich. Und zur Vertiefung, ich kann es heute nicht vertiefen, möchte ich euch einfach ein Buch ans Herz legen des Missionswissenschaftlers Jason Georges mit anderen Augen. Der beschäftigt sich damit. Nun gut, in dieser Schuld-Unschuld-Kultur, in der wir leben, bleibt man durch rechtes Verhalten unschuldig, und unredliches Verhalten führt dazu, dass wir Schuld auf uns laden. In Schuldkulturen stehen Taten im Vordergrund, die wir tun. Das innere Gewissen, richtig und falsch, Wiedergutmachung, Gerechtigkeit und Vergebung lenken das Sozialverhalten. Und der Selbstwert in solchen Kulturen wird vor allem durch Taten, durch das Tun erhalten. Und das erklärt schon ein wenig, warum wir oft so schnell dabei sind, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen. Immer den Schuldigen suchen zu müssen und uns auch selbst ständig rechtfertigen, dass wir ja nicht schuldig sind an irgendeiner Sache. Ob das in unserem Alltag ist, in unserer Arbeit, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen zu den Kindern oder zu den Eltern, in der Schule, ja bis in unsere Gemeinden hinein. Und dabei meine ich nicht, dass wir die Frage nach der Schuld grundsätzlich ausklammern oder dass wir Schuld an sich verharmlosen. Denn, das möchte ich gleich zu Beginn sagen, Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat, in einem Rechtssystem, wo Schuld nachgegangen wird und wo ohne Ansehen der Person, egal was eine Person gemacht hat, sie für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen wird. Alles andere wäre ein Hohn und ein Nicht-Ernst-Nehmen von Opfern, von Gewalt, von Verbrechen jeder Art. Und ich rede auch nicht davon, dass wir in einer christlichen Gemeinde oder Gemeinschaft alles dulden sollten, was Menschen tun, Menschen, die vielleicht durch ihr Verhalten die Einheit oder die Gemeinschaft gefährden, dass wir das einfach nur so durchgehen lassen. Denn das sollen wir, hat Jesus gesagt, wir sollen das ernst nehmen. Matthäus 18 sagt Jesus, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Das ist ja schon mal das Erste, ja. Also nicht rede mit anderen über die Person, sondern geh direkt hin zu dieser Person und stell sie zur Rede. Also rede mit ihr. Und dann, wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder, deine Schwester zurückgewonnen, will sie nichts davon wissen, dann nimm zwei andere dazu und versuch's nochmal, einfach miteinander zu reden, die Sache zu klären. Wenn das nicht gelingt, dann bring's vor die Gemeinde. Nur so viel, dass ihr einfach weiter zuhören könnt, ja, wenn wir jetzt da über dieses Thema sprechen, weil manche bleiben gleich hängen bei der Sache. Schuld wird nicht mehr ernst genommen. Das ist natürlich so. Wir sollen es ernst nehmen. Wir sollen vor allen Dingen mit einem richtigen Geist darauf reagieren. Und das schreibt Paulus: Liebe Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Also nicht mit richtendem Geist. Und das ist oftmals das Problem. Wenn du einen richtenden Geist hast, dann lass es lieber in dem Moment. Es bringt nichts, ja. Es ist lieblos. Und Paulus sagt, wenn dann mit einem sanftmütigen Geist, ihr, die ihr geistlich seid, denn das ist ein Zeichen von Geistlichkeit, von echtem Christsein. Indem man Menschen mit Liebe begegnet, egal was gewesen ist. Worüber wir aber heute verhandeln möchten, ist, wie wir frei werden von der sinnlosen Suche nach dem Schuldigen und wie wir eine Kultur fördern können, die von Nachsicht und Vergebung, von Güte und Gnade geprägt ist in ihrem Verhalten miteinander. Es geht also um eine innere Haltung unseren Mitmenschen gegenüber. Die Frage, wie mit welchen Augen wir unseren Mitmenschen einander, wie wir einander sehen. Ich behaupte, wir leben in unserer westlichen, oder besser gesagt schon in Deutschland, und wurde auch schon vorher erwähnt, in einer Kultur, in der sehr schnell andere verurteilt werden. Ganz, ganz schnell. Weil sie anders sind, weil sie Fehler machen. Denk mal kurz nach. Der Straßenverkehr. Du sitzt in deinem Auto und da kommt einer einfach nicht in die Pötte. Ja, ich nehme mich gleich nicht raus, ja. Es sind vielleicht mehr die Männer oder so. Wie schnell sind wir dabei, andere zu richten? Oder denk an die Fußballstadien, ja. Jetzt erst wieder die letzten Wochen. Die Sündenbock-Mentalität ist so stark verankert. Ihr kennt ja den Sündenbock, oder? Wir reden oftmals über dieses alte, alttestamentliche israelische Ritual, so, naja, das war ja so alt, ja. Die sind so, archaisch und so weiter. Da gab es nämlich dieses Ritual, dass Gott gesagt hat, einmal im Jahr soll der hohe Priester die Sünden des ganzen Volkes auf den Bock legen und ihn in die Wüste schicken. Und somit war das Volk befreit von aller Sünde. Und in Wirklichkeit war uns Israel da weit voraus, denn wir müssen heute immer noch menschliche Sündenböcke suchen und sie ausgrenzen. Weil jemand anders ist als die anderen, schieben wir alle destruktiven Energien auf diesen Menschen, auf diese Person oder auf diese Gruppe. Und ich erlebe das immer wieder in der Schule. Ja, die in der Schule sind, kennen das, die an der Arbeit sind, kennen das. Da wird einer, weil er anders ist oder weil er mehr Pickel hat oder weil, keine Ahnung, wird gehänselt und wird gemobbt, nennt man das heutzutage. Und was ist die Logik dahinter? Wir leben auf Kosten des Opfers und lassen es über die Klinge sprengen. Und ihr Lieben, es ist auch in der Gemeinde manchmal so. Ja, es ist letztlich eine Haltung, die in jedem von uns steckt. Keiner kann sich da in Unschuld waschen. Es steckt tief in der menschlichen Natur, ist es verankert. Und die Frage, wie kriegen wir das in den Griff? Und ich hoffe, dass wir heute in einer neuen Tiefe das Evangelium hören und dadurch wirklich Erlösung erleben und Freisetzung erfahren in unserem Leben. Die Suche nach dem Schuldigen ist tatsächlich sinnlos. Denn Gott hat die Schuld, unsere Schuld, die Schuld der ganzen Welt am Kreuz ein für alle Mal erledigt. Er hat sich selbst sozusagen zum Sündenbock gemacht und hat die Schuld dorthin getragen. Warum hat er sich selbst verurteilt als den Schuldigen? Damit wir nicht mehr verurteilt sind. Dass wir uns selber nicht mehr verurteilen müssen, nicht ständig über uns richten müssen, aber vor allen Dingen auch, dass wir andere nicht mehr verurteilen und richten müssen. So viel bedeuten wir offensichtlich Gott, dass er sich selbst in Jesus zum Sündenbock macht für alles, was wir verbockt haben. Das ist schon mal eine großartige Nachricht. Wir alle machen Fehler, jeden Tag und zwar jeder von uns. Und Fehler dürfen auch passieren. Ich denke, wir wissen es, aber wir erlauben es uns nicht. Wir erlauben uns nicht und wir erlauben auch anderen nicht, Fehler zu machen. Das ist aber der erste Schritt. Der erste Schritt heißt, ich bin ein Mensch und ich mache Fehler. Und du bist mein Mitmensch und du darfst Fehler machen. Du darfst Fehler machen, denn wir sind nicht perfekt. Ich nicht und du nicht. Dein Partner nicht, dein Kind nicht, dein Elternteil nicht, dein Lehrer nicht. Dein Pfarrer nicht, niemand ist perfekt. Dein Chef nicht, Mitarbeiter. Und Gott hat uns so geschaffen. Gott hat uns geschaffen mit dem Potenzial zu versagen. Und zu wachsen. Und zu reifen. Und Fehler und Schulderfahrungen in unser Leben zu integrieren. Wisst ihr, was Psychologen Was die raten, Perfektionisten? Feiere deine Fehler. Feiere deine Fehler und zwar jeden Fehler. Ja, klingt irgendwie krass. Nochmal zur Erinnerung. Es geht nicht darum, echte Schuld zu verharmlosen. Aber es geht darum, es geht auch nicht darum, zu sündigen zu ermutigen, aber es geht darum, das Fehlersuchglas abzulegen, mit dem wir ständig Dinge an anderen finden und verurteilen. Es geht darum, dir und anderen zu erlauben, Mensch zu sein. Ganzer Mensch zu sein. Wer ist schuld? Wer ist schuld? Fragen die Jünger, als sie einem blinden Mann begegnen. Sie kommen zu Jesus. Jemand muss doch schuld sein. Wer hat gesündigt? War es er oder waren es seine Eltern? Und Jesus durchbricht hier die Schuld-Unschuld-Kultur seiner Zeit und lässt alle wissen, die Suche nach dem Schuldigen ist in dieser Sache völlig sinnlos. Sie führt nicht weiter. Wie übrigens in so vielen Lebenslagen diese Frage nicht weiterführt. Für die einen war klar, ja, es ist ein Sünder. Das ist ein Sünder, er hat gesündigt, deswegen ist er krank. Okay, und was jetzt? Was macht man mit solchen Menschen? Man lässt sie links liegen. Man grenzt sie aus. Und damit war es das dann. Das Problem ist, die, die mit dem Finger auf andere zeigen, die den Schuldigen suchen, entwickeln in ihrem eigenen Herzen eine Kultur der Hartherzigkeit, eine Kultur der Lieblosigkeit. Unbarmherzig werden die, die immer nach der Schuld bei anderen suchen. Und zahllose Menschen liegen am Streckenrand. Zahllose Opfer auch in christlichen Gemeinden, so grausam das klingt. Jesus sagt, er ist nicht schuld und seine Eltern sind auch nicht schuld, sondern Gott will sich an ihm verherrlichen. Die Werke Gottes sollen offenbart werden. Was für ein anderer Blick. Stellt euch mal vor, wir würden die Fehler, alle Dinge, die passieren, die Suche nach dem Schuldigen ersetzen und sagen, wie will Gott sich hier verherrlichen? Was will Gott tun? Und Jesus wendet sich dem Kranken zu und er heilt ihm. Aber viel wichtiger noch als die Heilung ist die Zuwendung, die Jesus hier schenkt. Und ich glaube, dazu möchte er seine Jünger und auch uns ermächtigen. Beurteilt und verurteilt Menschen nicht, sondern wendet euch ihnen mit der Liebe Gottes zu. Werdet Teil der Lösung. Die Frage nach dem Schuldigen löst kein Problem. Nein, sie fördert insgeheim oftmals eine Kultur der Heuchelei, weil sich ja keiner mehr traut, irgendwas zu sagen. Ja. Man muss ja die Fehler unter den Teppich kehren, die Schuld unter den Teppich kehren, weil es ist ja nicht erlaubt. Das ist die Schuldige, sagten Jesus, als sie eine beim Ehebruch ertappte Frau vor Jesus zerrten. Das Gesetz sagt, dass sie gesteinigt werden soll. Was sagst du? Und wieder sehen wir, wie Jesus die Schuld-Unschuld-Kultur aufbricht. Und damit tiefer greift, als irgendein Gesetz es tun kann. Jesus sieht die Frau und er sieht auch ihre Schuld. Aber er sieht vor allem auch die Herzen derer, die sie verurteilt sehen wollen. Er sieht ihre Gier, eine Schuldige zu haben und dabei die Aufmerksamkeit von sich selbst wegzubringen. Und das ist das Teuflische daran. Denn das macht ein Mensch mit einem Geist, der andere verurteilt. Kennt ihr solche Menschen? Sie regen sich unendlich über andere auf und sie kreiden ihnen ihre Taten an oder ihre Einstellungen. Aber wie sieht das Leben der Menschen aus? Oftmals, ja, ich habe mich früher endlos darüber auch aufgeregt und gesagt, boah, das ist ja Wahnsinn, ja, wie ein Mensch so verurteilen kann, aber nicht sieht, wie er selbst ist. Und das ist das größte Problem, dass wir durch unsere blinden Flecken das nicht sehen, wie wir eigentlich selber sind. Weil dieser Mensch, oder wenn wir solche Menschen sind, wir sind ja nicht fehlerlos. Sind wir gerechter? Meistens nicht. Und mir gefällt, was Paulus darüber sagt im Römerbrief. Ihr spielt euch als Richter auf über alle, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Und so sagt Jesus diesen Satz, der allen die Steine aus den Händen gleiten lässt. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und das ist ein Ziel dieser Predigt, dass wir ja so leicht einen Stein in die Hand nehmen und dass wir den einfach schneller wieder hinlegen. Oder vielleicht gar nicht erst aufnehmen, dass wir so in der Gegenwart Gottes lernen zu leben, so mit Jesus verbunden sind, dass wir immer mehr denken wie er, dass wir immer mehr lernen, Situationen einfach so zu sehen wie er, nämlich Gott will sich verherrlichen. Trotz der Schuld, trotz dem Fehler, trotz dem Chaos, was passiert ist. Und es ist ja einfach überall gegenwärtig. Ja, neulich sitze ich im Zug, bereite diese Predigt vor. Und dann Eilgetöse, laut, ja, so junge Frauen reden über zwei Hochzeiten ihrer Freundin und so weiter. Und ganz laut. Also, und ich merke, wie ich innerlich einen Stein in die Hand nehme. Ja, so, und denke mal, können die nicht ein bisschen, keine Ahnung, sensibler sein und so weiter. Und ich schreibe gerade diese Predigt. Ja, und dann denke ich, okay, was heißt das jetzt für mich? Und ich sage, okay, Herr. Und ich merke, boah, Gott schenkt mir Liebe. Plötzlich, ja, ich lasse es los. Ich wende mich einfach Jesus zu und sage, wie siehst du jetzt diese Menschen und wie die Situation? Und ich merke, wie plötzlich Frieden in mein Herz zieht. Ja, wie ich plötzlich Liebe empfinde für diese. Denke mir, wow, ich würde es ja genauso machen wahrscheinlich. Ja, keine Angst, sind einfach so simple Beispiele, ja, wie wir sozusagen umschalten in unserem Gedanken, anders denken, nämlich so wie Nachfolger Jesu eben denken sollten, ja, nämlich zu ihm hin erst und sagen, boah, ich kann es nicht, aber du in mir. Oder dann, ich telefoniere mit meiner Frau und dann sagt sie, was ist mit deinem Handy los? Das stört total, ich verstehe dich gar nicht. Ja, und ich denke, wieso mein Handy? Ja, wie bin ich schuld? Ja, oder so. Völliger Schwachsinn. Ja, denke so drüber nach, denke mir, okay, tief durchatmen, Handy aus, runterfahren, rauffahren, funktioniert wieder. Ja, also kennt ihr das auch in der Ehebeziehung? Nö, könnt ihr nicht wahrscheinlich, gell? Nö, also dieses Recht haben müssen, ja, oder der Fehler, du bist schuld, ich bin schuld, ja, das ist eigentlich totaler Schwachsinn. Bringt überhaupt nichts, ja, hat noch nie, aber trotzdem, wir müssen es einfach überwinden, glaube ich, indem wir lernen, Gott in unser Herz zu lassen. Und wusstet ihr, in der Ehe hat man immer die Wahl, gell? Also entweder du hast Recht oder hast einen schönen Tag. Du hast die Wahl. So. Und ich sage mir immer, ich möchte das Recht aufgeben, Recht zu haben. Und ich möchte das Vorrecht ergreifen, das Jesus mir schenkt, Menschen zu lieben. Und das ist eine Wahl, die ich habe. Wisst ihr, so oft ist in unserem Ehe-, Berufs-, Familien-, Gemeindealltag, haben wir Ansichten und Vorlieben. Wir haben Dinge, von denen wir überzeugt sind. Und es ist gut so. Wir sind überzeugt, wir sollen auch überzeugt sein. Aber es ist einfach nicht immer zielführend, das zu äußern. Habt ihr das auch schon mal festgestellt? Also es ist nicht immer sinnvoll, nur weil ich von was überzeugt bin oder anders meine als der andere, dass ich das immer äußere. Vielleicht bist du ja als Oma davon überzeugt, dass deine Tochter ihren Sohn, dass sie ihn anders erziehen sollte, ja? Vielleicht strenger sein sollte oder so, also Generationsgeschichten. Und du denkst, sie ist selber schuld an ihrer Situation. Ja, schon mal so gedacht. Oder der ist doch selber schuld, weil müsste einfach nur so und so handeln. Die Frage ist, wem hilft so eine Haltung? Wem hilft sie? Und oftmals, Leute wollen auch nicht immer wissen, was wir darüber denken. Und Menschen blühen auch nicht dabei auf, wenn wir sie beschuldigen. Auch schon mal festgestellt? Es ist viel besser eigentlich, sie zu unterstützen. Ja, sozusagen als von Schuld zu reden. Und dann ist es auch einfacher, dass wir dieses Gebot Jesu befolgen können. Das ist schwer genug, aber Jesus sagt in der Feldrede im Lukas-Evangelium, verurteilt nicht, dass ihr nicht verurteilt werdet. Denn in dem Maße, in dem ihr verurteilt, werdet ihr verurteilt werden. Und dann geht's weiter. Und was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders? Und den Balken vor deinem Auge siehst du nicht. Ja. Jesus trifft es einfach wieder auf den Punkt. Deutlicher kann er es nicht sagen. Ja? Er gibt uns einfach einen Spiegel vors Gesicht. Und er lädt uns ein, anders zu werden. Er lädt uns ein, Menschen und Probleme und Fehler mit seinen Augen zu sehen. Er lädt uns ein, eine Kultur zu prägen, in der wir Menschen keine Angst haben müssen vor Verurteilung. Keine Angst, entdeckt zu werden. Keine Angst, abgeschrieben zu werden, weil wir was falsch machen oder weil wir sogar sündigen oder irgendetwas tun. Er lädt uns ein, weiterzusehen, im Kleinen auf die Fehlersuche bei anderen zu verzichten und uns mehr auf die Fehlerbehebung zu konzentrieren. Ich glaube, Jesus lädt uns auch ein, eine Kultur zu fördern, in der wir Rückmeldungen willkommen heißen. Ich sage euch das immer wieder, bitte meldet mir zurück, sagt mir was, hoffentlich sagt mir jemand was, ja. Aber es ist meine Haltung, dass ich die Erlaubnis gebe und ich lade euch ein, gebt euren Freunden, euren Brüdern, Schwestern, wo in eurer Kleingruppe oder wo ihr seid, gebt ihnen das Recht, rückzumelden. Und die Rückmeldung geben, mit einem sanftmütigen Geist, mit einem liebevollen Geist, ja. Es geht nicht darum, recht oder falsch oder den anderen, siehst du, hast du Schuldgeist, ja. Sondern hey, ich bin an deiner Seite und lasst uns einander helfen. Warum? Weil wir uns verbessern wollen. Natürlich will ich mich verbessern. Ich möchte Jesus immer besser nachfolgen. Ich möchte ihm immer ähnlicher werden. Und ich hoffe, du möchtest ihm auch immer ähnlicher werden. Also geht es da nicht darum, zu rechtfertigen, sondern ja, sag mir, manchmal können wir was verändern. Manchmal merken wir vielleicht auch im Gespräch, da geht es jetzt nur um eine Vorliebe oder so, wo ich sage, das habe ich wahrgenommen, aber da kann ich jetzt nichts tun. Aber im Gespräch zu bleiben, zu Christus hinzuwachsen. Und dazu brauchen wir seine Hilfe und seinen Geist. Und das können wir uns nur schenken lassen. Und es heute neu oder zum ersten Mal empfangen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr wollt, einfach mit mir zu beten jetzt. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Die Augen vielleicht zu schließen und ich spreche ein Gebet, ihr müsst es nicht laut nachbeten, aber vielleicht könnt ihr es innerlich nachvollziehen oder den einen oder anderen Satz. Dass Gott uns heute anspricht, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen mit einfach einer Erkenntnis oder einer tieferen Berührung durch Gottes Geist. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und Sünde. Danke, dass du sie schon erledigt hast am Kreuz. Verzeih mir, wo ich so gerne einen anderen zum Sündenbock mache. Vergib mir, wo ich andere vorverurteilt und gerichtet habe. Ich will anders werden. Komm du in die Mitte meines Lebens. Zum allerersten Mal oder wieder ganz neu. Ich mache dich zu meinem Herrn, zu meinem Retter. Du sollst das Sagen haben. Hilf mir, ein Mensch zu sein, der sich zuerst um den Balken im eigenen Leben kümmert. Ein Mensch zu sein, der anderen Gnade schenkt. Jeden Tag. Im Straßenverkehr, in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, in der Gemeinde. Hilf mir, ein Mensch zu sein, der lösungsorientiert lebt, der menschenorientiert lebt, so wie du, Jesus. Ich ende mit einem Zitat von meinem Lieblingsheiligen der Kirchengeschichte, Franziskus. Er sagt, alles, was dich hindert, Gott, den Herrn zu lieben, und wer immer dir Schwierigkeiten bereiten mag, alles musst du für Gnade halten. Und liebe jene, die dir solches antun. Es darf keinen Bruder, keine Schwester auf der Welt geben. Mögen sie auch gesündigt haben, so viel sie nur sündigen konnten. Der deine Augen gesehen hat und dann von dir fortgehen müsste ohne dein Erbarmen, wenn er und sie Erbarmen sucht.